Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Gott ist treu. Gott ist treu. Der Untertitel ist Israel und das Neue Testament. Darüber möchte ich einige Dinge sagen. Wovon leben wir als Christen? Was gibt uns Glauben? Was lässt uns hoffen? Was motiviert uns zum Leben, zum Dienen? Was gibt unserem Leben Bestand und inneren Zusammenhalt? Es ist nichts anderes als die Treue Gottes. Es ist nicht, dass wir besonders glaubensstark sind oder irgendwelche besonderen genetischen Unterschiede aufweisen zu anderen Menschen hier auf der Welt. Völlig gleich. Der Unterschied ist, wir kennen einen treuen Gott. Das ist der Unterschied. Ganz einzig und allein. Als Christen leben wir von der Treue Gottes. Er ist der Grund, warum wir glauben und Frieden haben. Und er ist die Quelle unserer Kraft und unserer Freude. Nicht sonst. Auf die Treue Gottes können wir uns verlassen. Wir sind nicht besser, Christen sind überhaupt nicht besser als andere Menschen, aber sie haben es besser als Menschen, die gezwungen sind, sich im Diesseits ihren Halt zu suchen. Denn die werden immer wieder die Entdeckung machen. Wenn ich meinen Halt suche, in Geld, in anderen Menschen, sie werden die Erfahrung machen, darauf ist kein Verlass. All das zerbricht, aber Gott ist treu. Es gibt Christen, die zweifeln Gottes Treue überhaupt nicht an. Für die ist es kein Problem zu sagen, ja, Gott ist treu. Und weil er treu ist, ist Hoffnung da in meinem Leben. Aber wenn es um Israel geht, zweifeln sie Gottes Treue an. Das ist eigentlich unlogisch. Sie sagen, Israel steht für Altes Testament und Altes Testament ist wie altes Auto, ist vergangen, ist wie Zeitung von gestern, ist wirklich Schnee von gestern. Aber jetzt ist Israel ein Volk wie jedes andere auf der Welt, wie die Palästinenser, wie die Deutschen, wie die Inder, wie sonst irgendein Volk. Und Gründe für diese Annahme gibt es natürlich en masse. Schauen wir nur in die Schlagzeilen, die Israel macht. Es ist ein verhasstes Volk, ein Volk, dem man überhaupt das Existenzrecht abspricht. Es ist ein Volk, das irgendwie ständig am Abgrund zu stehen scheint. Und wenn wir in dieses Volk hineinhorchen, stellen wir fest, das sind alles gar nicht mal so fromme Leute. Das sind natürlich die frommen Juden, das sind die, die man zuerst wahrnimmt, wenn man so Bilder aus Israel sieht. Aber es gibt einen großen und wachsenden Anteil auch von säkularen Juden, von Atheisten in diesem Volk, die sagen, es gibt überhaupt gar keinen Gott. Und dass sie Juden sind, das ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass ihre Väter und Mütter Juden waren. Und trotzdem, nach all den Jahrhunderten, nach all den Versuchen, dieses Volk klein zu machen, nach all den vielen Generationen, wo dieses Volk überhaupt noch nicht einmal ein eigenes Land, einen eigenen Staat hatte, existiert es immer noch. Wie seltsam. Aber wichtiger als die Beobachtungen, die wir machen, die vielleicht dafür oder dagegen sprechen, dass dieses Volk ein besonderes Volk ist, herausgehoben aus dem Meer der Völker, noch viel wichtiger als das ist eigentlich, was sagt Gott über das Verhältnis von Juden, von den Juden, von Israel zum Neuen Testament. Gibt es da ein Verhältnis? Außer vielleicht ein Verhältnis auf Abstand, auf Distanz, ja, vielleicht sogar auf Hass. Der Ausgangspunkt für meine Überlegung soll ein Bericht sein aus dem Jahr 30 des ersten Jahrhunderts. Da war ein jüdischer Rabbi, der predigte wunderliche Dinge und tat wunderbare Taten. Und die Schüler, die er um sich herum versammelte, kamen aufgrund dieser Worte und dieser Taten zu dem Schluss, das ist der Sohn Gottes. Einer seiner Jünger, seiner Schüler hat geschrieben, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Also für ihn war sonnenklar, das ist der Sohn des Höchsten. Gemeint ist natürlich Jesus. Er versammelt sich zu einem Passafest mit 11 Anhängern. Übrigens alles Juden. Und jetzt sehen wir die nächste Folie. Matthäus 26, da steht es nämlich, also im Neuen Testament steht dieser Bericht von dem Juden, der Juden um sich herum versammelt hat. Und da heißt es, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Summa summarum, Jesus schließt hier im Namen seines Vaters, im Namen Gottes, einen Bund mit Menschen, einen Bund mit Menschen weit über den Rahmen der 11 oder 12 Personen, die hier versammelt sind, hinaus. Vers 28 steht, das ist mein Blut des Bundes. Jetzt mit diesem Bund hat es etwas ganz Besonderes auf sich, denn der Begriff Bund taucht schon an vielen Stellen im Alten Testament auf. Worauf bezieht sich das? Was für ein Bund ist hier gemeint? Bezieht sich auf ein ganz, ganz wichtiges Kapitel aus dem Alten Testament, steht beim Propheten Jeremia, Kapitel 31. Und das finde ich jetzt ganz wichtig, sich zu merken, weil Jeremia 31 eine der wesentlichen Brücken ist zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jeremia 31. Der Prophet sagt im Auftrag Gottes, das sagt er nicht aus sich selber heraus, sondern weil Gott durch seinen Geist ihm das eingegeben hat, etwa 600 Jahre vor Christi Geburt folgendes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Nächste Folie. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Hier, mitten im Alten Testament, ist vom Neuen Testament die Rede. Und das ist so ärgerlich, wenn wir das lesen in der Bibelstunde oder für uns selber. Wir möchten ja Altes gerne auf uns beziehen als Christen. Und dann ist das so sperrig, wenn es da ausdrücklich heißt, dass dieser Bund für Israel und für Juda ist. Und wir versuchen das irgendwie wegzuerklären, wir möchten das irgendwie uminterpretieren oder so, aber es steht nun da, ob wir das wollen oder nicht und ob wir das angenehm finden oder nicht. Die Verheißung des neuen Bundes, die Verheißung, Bund ist das gleiche wie Testament. Die Verheißung des Neuen Testaments beziehen Christen sehr oft einzig und allein auf sich. Aber eigentlich ist hier von Israel die Rede. Und diese Verheißung hier in Jeremia 31, die hat sich bei der Einsetzung des Abendmahls, wir erinnern uns, ein Jude mit Juden um sich, seine Jünger, hat sich da, die Erfüllung hat dort begonnen, an diesem Punkt, im Jahre 30 nach Christi Geburt. Alle Anwesenden waren Juden aus den verschiedenen Ecken. Sie repräsentieren das Haus Israel und das Haus Juda. Aber zurück zu Jeremia 31. Wir sehen die nächste Folie. Das sind die Verse danach. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt, und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wir machen uns bewusst, was für eine Macht Gott hat. und wie er so die ganze Welt in seiner Hand hält und wie er die ganzen Naturgesetze auch am Laufen hält. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen, das ganze Geschlecht Israel für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Es gibt eine Menge Gründe, guter Gründe für Gott, wieso er sein Volk verwerfen sollte. Eine Menge Gründe. Aber er tut es trotzdem nicht. Es gibt Theorien über die Größe des Universums. Es gibt allerhand Mittel, woraus man schließen kann, so könnte es sein. Könnte. Aber ausmessen können wir es noch lange nicht. Darum sagt Gott, so spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen, das ganze Geschlecht Israel für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Hat Gott das Volk Israel verworfen, als Jesus das Abendmahl angestiftet hat oder als er gekreuzigt wurde? Nein. Wann wird er Israel verwerfen? Alles müsste zusammenbrechen. Alles. Ich meine, hier steckt eine ganz große Verheißung drin für Israel. Israel soll wissen, dein Gott ist treu. Gott bindet sich an Israel als sein Volk. Er garantiert ihm Bestand. Und er verheißt ihm einen neuen Bund, das Neue Testament für Israel. Es gibt Leute, die sagen, Israel braucht man das Neue Testament nicht bringen. Ich weiß kein Volk auf der ganzen Welt, für den das Neue Testament nicht so bestimmt wäre, wie für Israel. Das Abendmahl ist für Israel. Die Gemeinde ist für Israel. In der Gemeinde des Neuen Testaments hat Israel einen Ehrenplatz. Eigentlich müssen wir lauter leere Plätze in irgendeiner Sektion hier im Raum reservieren, um deutlich zu machen, dass wir hier nur lauter Heiden sind, lauter Nichtjuden. Das ist nicht normal. Das widerspricht eigentlich der Absicht Gottes. Das Abendmahl ist für Israel. Darum ist Paulus auch auf seinen Reisen, wer das mal so nachliest in der Apostelgeschichte, wie der sich verhalten hat, ganz interessant. Er ist nicht zuerst in die Einkaufspassagen gegangen, sondern immer zuerst in die Synagoge. Wenn irgendwo in einer Stadt eine Synagoge war, zunächst einmal zu den Juden gegangen. Wenn keine Synagoge da war, hat er gefragt, wo ist ein Bach? Weil er wusste, dort waren Waschungen möglich und da trafen sich Juden, sofern es keine Synagoge gab. Immer zuerst zu den Juden. Wenn das stimmt alles, dann muss man sich wundern. Da muss man sich wundern, warum ist Israel so blind? Wenn es da heißt im Johannesevangelium, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Warum nehmen die denn die Gnade nicht? Wenn sie doch eigentlich gar nicht zu übersehen ist, wenn einer Jesus begegnet. Und warum können nicht Israeliten die Erfüllung des neuen Bundes erleben? Warum können wir das erleben? Wenn das doch für Israel ist, haben wir ja gelesen, Jeremia 31. Warum sind wir hier? Wie kann das sein? Das ist eine Doppelfrage, die auch im Neuen Testament, in dem Buch des Neuen Testaments, thematisiert wird. Eine doppelte Frage. Erstens, warum kommen Nichtjuden überhaupt zum Glauben? Der Schreiber des Hebräerbriefs widmet ein Kapitel darüber, Kapitel 8, Folie. In diesem Kapitel 8 des Hebräerbriefs, da wird Jeremia 31 wörtlich zitiert. Und dann merken wir schon für die ersten Christen, welche Rolle Jeremia 31 da gespielt hat. Wie wichtig das denen war, das zu betonen. Hier ist eine Kontinuität da. Der neue Bund ist ein Bund Gottes mit Israel. Aber, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, Nichtjuden dürfen mit dabei sein. Sie sind auch mit eingeladen. In der Gemeinde sind beide beisammen. Die Trennmauer ist abgebrochen. Und er wendet all diese Dinge aus dem Jeremia 31 auf die Gemeinde an. Und darum dürfen wir das auch so lesen. Wir dürfen Jeremia 31 auf uns beziehen. Nicht einfach so, sondern weil Gottes Wort es sagt. Hebräer 8, Vers 10b Da steht, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Das bedeutet, Gott schenkt ein neues und ein ganz anderes Bewusstsein für Recht und Unrecht. Und ich finde es immer spannend zu lesen in irgendwelchen Missionsberichten, auch zum Beispiel das Buch Das Kreuz und die Messerhelden ist ein Hinweis darauf, wie Menschen aus ganz, ganz schlimmen Umfeldern, wenn die Jesus begegnen, dass die ein neues Bewusstsein für Recht und Unrecht bekommen, ohne dass ihnen jemand gesagt hätte, du musst das tun und du musst das lassen. Irgendwie intuitiv, ohne dass man das irgendwie beweisen oder nachvollziehen könnte. Wer zum Glauben gekommen ist, der kann das ja auch aus eigener Erfahrung bezeugen. Und es passiert überall auf der Welt. Ein neues Bewusstsein von Recht und Unrecht. Vorher hat vielleicht jemand die 10 Gebote gekannt und konnte das alles aufzählen und irgendwie im Kopf war es präsent. Maßstäbe, die von außen kamen, aber plötzlich wird es ein Maßstab, der so im Herzen drin ist. Immer wenn das passiert, erfüllt sich Jeremia 31. Irgendwo auf der Welt. Gerade hier, jetzt vielleicht. Irgendwo auf der Welt. Und dann heißt es in 10c und 11, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Das zweite Geschenk dieses neuen Bundes. Das erste Geschenk war das neue Bewusstsein für Gut und Böse. Das zweite ist eine neue Vertrautheit. Eine ganz andere Vertrautheit. Man kennt Gott als den Vater, sein Messias, Jesus, als den guten Hirten, der sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Da erfüllt sich Jeremia 31. Und wir bekommen so ein Bewusstsein dafür, dass wir zusammengehören. Es ist mir sehr oft passiert, dass ich irgendwo andere Gläubige kennengelernt habe und manchmal war das schon so, dass man irgendwie die Chemie spüren konnte. Ein Bewusstsein, wir gehören zusammen. Wir haben einen Hirten, wir haben einen Vater. Und schließlich die dritte Gabe des neuen Bundes in Vers 12, denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und das ist bei weitem das größte Geschenk. Es ist alles erledigt. Die Sünde, Gott nimmt sie und versenkt sie im Meer, da wo es am tiefsten ist. Wo kein U-Boot hier hinkommt, wo kein Leben mehr ist, wo auch er überhaupt gar nicht mehr hingucken will. Was für eine Last, die uns da abgenommen wird. Es ist alles aus und vorbei. Wir brauchen das ständig, weil wir immer wieder Fehler machen und egoistisch agieren. Jeden Tag. Und wir dürfen uns dabei auf die Verheißung in Hebräer 8, Vers 12 berufen und auf Jeremia 31. Das ist der neue Bund. Das ist das neue Testament für uns, die wir überhaupt gar nicht zum Haus Israel gehören. Allerdings, Jenny hat mehrfach davon erzählt und berichtet, einige in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi sind doch Juden. Einige sind es. Es ist eine verschwindend kleine Zahl noch, aber es ist eine Zahl, die beständig wächst, Jahr um Jahr. Zur Gemeinde gehören Juden und Heiden. Dass es eine wachsende Anzahl gibt, das wird von vielen übersehen. Und nur wenn man diese Tatsache ignoriert, kann man sagen, dass die Gemeinde Gottes die Kirche oder die Gemeinde irgendwie Israel ersetzt hat. Das ist nicht der Fall. Das Volk Gottes hat eine Erweiterung erfahren, aber Israel wurde nicht ersetzt. Dann kann man sagen, alle seine Verheißungen erfüllen sich an uns, aber nicht mehr an Israel. Israel ist aus seinem Programm rausgeflogen, hat einen Verweis gekriegt. Die Gemeinde ist das neue, das geistliche Israel. Die Gemeinde aus Nichtjuden wohlgemerkt. Aber das stimmt nicht. Das steht auch nicht in der Bibel. Es ist nicht so, dass es Gott letztlich nur um die Heiden gegangen ist und Israel ist wie so ein Mittel zum Zweck gewesen, so ein Katalysator. Und wenn das Mittel seinen Zweck erfüllt hat, dann schmeißt man es auf den Müll. Wenn das wahr wäre, dann kann Jeremia 31 nicht stimmen und dann heißt es, dass uns das... Ist die Sonne heute früh aufgegangen? Haben sich heute Nacht die Sterne gezeigt über den Wolken? Braust das Meer in der Nordsee und im Atlantik? Ganz sicher. Also gilt Gottes Wort. Also gilt es. Also ist er treu. Bleibt das Problem, warum sind dann die Juden insgesamt nicht Jesus gläubig? Paulus behandelt das Thema in seinem Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11. Und da wird eigentlich deutlich, dass er seinen eigenen Zeitplan hat. Wir stellen uns ein großes Hochzeitsfest vor. Gäste werden eingeladen. Es gibt Ehrengäste und es gibt normale Gäste. Nebengäste gibt es nicht. Ehrengäste und normale Gäste. Und in der Einladung ist es so, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Und so ist es auch mit Gottes Reich. Die Zeiten sind unterschiedlich. Gott hat seine eigene Zeit. Erst kommen die Nichtjuden in großer Zahl, die normalen Hochzeitsgäste. Aber die Ehrengäste, sie kommen noch. Es werden immer mehr Heiden Zugang zum neuen Bund kriegen. Sie werden die Gemeinde des Neuen Testaments füllen. Volk für Volk. Man könnte eine Zeitleiste machen mit all den Jahrhunderten seitdem. Volk für Volk ist dazugekommen. Aus jedem Volk, aus jeder Nation. Ich meine, in jeder Nation gibt es schon irgendwo Gläubige. Aber dieser Vorgang wird eines Tages abgeschlossen sein. Und dann kommt Israel zum Zuge. Wird sein, wie wenn eine Flasche entkorkt wird, die vorher fest verschlossen war, wie verbohrt. Israel wird sich Jesus zuwenden. Im Nahen Osten werden große Dinge geschehen. Paulus schreibt davon im Römer 11, Folie. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung, also ein nicht zum Glauben kommen können, ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so, also dann, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen würde. Wieder Jeremia 31 in Römer 11. Was für ein Bund ist das? Es ist der neue Bund. Bei uns ist er schon angekommen, bei den meisten Israeliten noch nicht. Dieser neue Bund ist gemacht worden in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Jesus sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Gott hat mit Israel einen Zeitplan. Und dieser Zeitplan hat Bestand. Für eine gewisse Zeit hat er Israel auf Eis gelegt. Er hat sich den nichtjüdischen Völkern zugewandt. Juden sind nicht so viele präsent in der Gemeinde zurzeit. Und wir kennen das alle, wie das ist, wenn jemand, der zu uns gehört, für eine Weile nicht da ist, für ein Jahr oder für mehrere Jahre, vielleicht auch außerplanmäßig. Zunächst vermissen wir ihn. Wir denken, ach, komisch, irgendwas fehlt hier. Aber lass mal ein, zwei, drei Monate vergehen. Irgendwann wird das zum Normalzustand. Und irgendwann vermisst man ihn gar nicht mehr. Und irgendwann denken wir, wir sind die Gruppe und der andere gehört gar nicht mehr dazu. Und das ist eigentlich das, was mit den Juden passiert ist im Laufe der Kirchengeschichte. Israel ist nicht da, also denken wir, die gehören gar nicht dazu. Die Juden sind nicht präsent, waren es von der zweiten Generation irgendwann nicht mehr. Nichtjuden prägen das Bild der Gemeinde. Die nicht-messianische jüdische Gemeinde, also die Juden, die am Gesetz Mose festhielten und Jesus nicht kennen, existierte weiter. Hochmut kam auf und Verachtung bei den Christen. Paulus schreibt dagegen, nächste Folie, auch aus Kapitel 11, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel, sie trägt dich. Das ist ein Bild, das können Juden herrlich, super gut verstehen. Wir haben vielleicht ein bisschen Mühe damit. Der Grundgedanke ist der, das Gewächs ist Israel. So wie Gott es gepflanzt hat, ist Israel, die Wurzel und alles. Und dann kam eine Phase der Geschichte, in der Zweige ausgebrochen sind. Weil sie nicht an Jesus als den Messias geglaubt haben. Sind sie ausgebrochen, haben eine Sonderexistenz für eine gewisse Zeit. Und dann passiert etwas Wunderbares. Gott nimmt einen wilden Zweig, Menschen, die gar nicht zum Volk eigentlich dazugehören, und pfropft es auf diesen Wurzelstock auf. Paulus schreibt diese Zeilen an Heiden. An Heiden, die sich was darauf einbilden, dass sie dazugehören, während die Juden nicht dazugehören. Er sagt, ihr tragt nicht die Wurzel. Die Wurzel, sie trägt euch. Der neue Bund gehört in erster Linie den Juden. Das ist erst der Anfang. Es ist noch nicht ganz erfüllt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sich ganz erfüllen. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Einerseits ist der neue Bund schon da. Wir feiern das jedes Mal, wenn wir Abendmahl haben hier vorne. Einerseits ist es schon da, aber andererseits ist es noch nicht erfüllt. Wir leben in einer Zwischenzeit. Wir warten und wir können verheißungsorientiert beten. Die Verheißung ist da. Himmel und Erde werden irgendwann vergehen. Dann wird Gott eine neue Welt schaffen, der es kein Leid und auch keine Kriege mehr geben wird, auch nicht in Nahost. Aber bevor das passiert, wird Gott alles an diesem seltsamen Volk im Nahen Osten erfüllen, was er verheißen hat. Israel ist nach wie vor Gottes Volk. Er ist treu. Er wird seine Verheißung erfüllen. Lasst uns Israel nicht vergessen, auch nicht in unseren Gebeten. Amen.